Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, exklusiv Shurian, Messer und Waffen, Jagdschule Kretschmar und Europas größte Jagdmesse, die Jagd und Hund, vom 28. Januar bis 2. Februar.
Der Prozess ist noch nicht zu Ende. Es fehlt, wie du am Anfang gesagt hast, es fehlt natürlich die große Digitalisierung in den Behörden. Und den Schritt könnten wir tatsächlich nur gehen, wenn wir zu einer digitalen WBK kommen. Wie die jetzt auch immer ausschauen mag.
Ich wollte es gerade ansprechen. Ich habe gesagt, das Geilste wäre doch, wenn wir einfach eine Karte hätten. Die ziehen wir durch, da steht alles drauf und fertig. Ja. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast, Frank Satzinger vom VDB. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Herzlichen Dank für die Einladung, Max.
Sehr, sehr gerne. Als erstes ist, glaube ich, mal einmal wichtig zu besprechen, was ist der VDB, was macht der VDB und warum bist du hier?
Gut, der VDB, das Kürzel steht für Verband der Büchsenmacher und Waffenfachhändler in Deutschland. Relativ alter Verband, 1949 gegründet. Also in diesem Jahr unser 75-jähriges Jubiläum. Wir sind so alt wie die NATO oder das Grundgesetz. Und der VDB versteht sich so ein bisschen als Schnittstellenverband zwischen den Großhändlern, Herstellern und den Endverbrauchern. Und ist natürlich fokussiert auf seine ordentlichen Mitglieder. Und das sind zurzeit 1750 Büchsenmacherbetriebe und Waffenfachhändler in Deutschland.
Wie wird man Mitglied bei euch? Ist das einfach, ich kann jetzt, wenn ich Büchsenmacher bin, kann ich einfach sagen, okay, ich möchte gerne bei euch beitreten und dann...
Genau. Also wenn du, wir sind schon in den Schulen, die Sachkunde für die Handelslizenz vermitteln, da sind wir schon präsent. Falls da kein Kontakt besteht, dann einfach an uns wenden über unsere Homepage und dann wird man Mitglied und profitiert von zahlreichen Vorteilen.
Erzähl, welche Vorteile. Ich wollte gerade fragen, was bringt Verbandsarbeit, beziehungsweise was macht ihr, dass man Mitglied werden sollte? Oder was ist der ausschlaggebende Punkt?
Also natürlich unsere zuvorderste, unsere erste Aufgabe ist es, die Interessen des Fachhandels zu vertreten. Insbesondere in den Zeiten, in denen wir leben, gegenüber der Politik. Kommen wir vielleicht später noch dazu, was der VDB alles auf der politischen Ebene tut. Da setzen wir uns ein, damit das Gewerbe überhaupt eine Zukunft hat. Des Weiteren, wir leben ja in Zeiten, wo ziemlich viele neue Regelungen, Gesetze, Verordnungen jedes Jahr auf uns hereinprasseln. Dazu bieten wir jedes Mal, wenn es dazu kommt, eine Schulung an und helfen unseren Mitgliedern, das eben zu bewältigen, weil das kann der Einzelne, das sind ja überwiegend Einzel- und Kleinbetriebe, die können das sonst gar nicht mehr bewerkstelligen. Dann haben wir mit unserem NWR-Waffenbuch, ich denke tatsächlich, die Lösung für das Thema nationales Waffenregister im Angebot, da sind wir Marktführer, für Mitglieder sehr günstige Lösungen, um mit diesen bürokratischen Erfordernissen, die das NWR darstellt, zurechtzukommen. Und gibt auch noch diverse Kooperationsangebote. Also ein bunter Strauß.
Wenn ich vielleicht mal einmal auf dieses NWR-Thema und vielleicht auf die Bürokratie eingehen darf, oder beziehungsweise dazu fragen darf, bei mir ist das, ich weiß nicht, wie lange es das Ganze jetzt schon gibt. Ich bin ja Behörde Dortmund oder beziehungsweise Bochum. Ich komme aus Witten. Da hat das Ganze bei mir angefangen und da kam dann auch irgendwann das Ganze mit den NWR-Nummern. Aber ist das nicht viel schwieriger geworden, das auch für die Behörden das tatsächlich nachzuhalten? Weil mir kommt es, also das hat jetzt gar nichts mit euch direkt zu tun, aber mir kommt es immer so vor, als wären die Behörden noch relativ analog unterwegs und das wäre relativ schwierig. Natürlich ist das Register, wie ihr das macht, geht ja auch wahrscheinlich um das Ganze elektronisch zu machen. Aber trotzdem fand ich das am Anfang relativ schwierig, auch an die Daten dran zu kommen. Es hat bei uns Ewigkeiten gedauert bei der Behörde. Wie siehst du das?
Also dass es bei dir länger gedauert hat. Es ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland, ich habe die aktuelle Zahl nicht parat, aber ich glaube, wir waren bei 237 Waffenrechtsbehörden, ja, wie von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie das aufgestellt ist und die arbeiten auch alle unterschiedlich. Manche haben sich sehr zeitig mit dem Thema nationales Waffenregister auseinandergesetzt, da hatten dann die Kunden, also die Jäger und die Sportschützen hauptsächlich sehr schnell ihre NWR-IDs, bei anderen hat es etwas länger gedauert, einhergegangen mit dieser Umstellung von völlig unterschiedlichen Systemen, die bei den Behörden ja waren. Also das ging ja von Karteikartensystem über Bücher. Also da war alles am Start und natürlich auch schon Computersysteme. Das musste ja alles mal in das nationale Waffenregister rein, der Bestand. Und da wurde natürlich im Vorfeld wurden auch diverse Bereinigungsrunden gefahren. Ja, hast vielleicht schon mal gehört, dass auf Waffenbesitzkarten ein falsches Kaliber, falsche Bezeichnung, weiß der Teufel, was alles falsch auf WBK stand, das hat man bereinigt. Ich war am Anfang dem NWR tatsächlich auch sehr kritisch gegenübergestanden, wie das oft ist, wenn irgendwas Neues kommt, muss aber mittlerweile sagen, ich habe meine Meinung da revidiert. Wenn man eine vernünftige Software hat, so wie wir das haben, dann geht jetzt die Überlassung an einen Jäger oder Sportschützen tatsächlich viel schneller als früher.
Das kann ich mir vorstellen. Also ich weiß einfach, ich will jetzt auch nicht auf der Behörde rumhassen, aber es war schon immer so, ich habe mir da immer gedacht, okay, man füllt dieses ganze Formular aus, hat das handschriftlich, meine Handschrift kann man sowieso nicht lesen, also das ist schon mal die erste Katastrophe. Dann hat die liebe Frau Mielke, liebe Grüße, da mal einmal in Bochum dann immer da gesessen, hat nur den Kopf geschüttelt, weil sie meine ganzen Sachen da entziffern musste. Dann wurde das dann bei mir in die WBK eingetragen, dann europäischen Feuerwaffenpass auch nochmal handschriftlich eingetragen. Ich weiß nicht, wo das Ganze dann bei denen hingegangen ist, aber ich habe mir immer gedacht, wie kann das überhaupt hier jemand auch zeitig überhaupt irgendwie zusammenfassen, was jetzt gerade mit dieser Waffe passiert. Aber deswegen denke ich, dass das eine ganz gute Lösung dann da war.
Es ist tatsächlich eine gute Lösung. Allerdings wird an diesem NWR auch ständig gearbeitet. Also das ist ein Prozess. Es gibt da immer wieder Änderungen, die dienen oft dazu, Probleme aus der Praxis tatsächlich besser im NWR abbilden zu können. Also große Thematik sind da solche Sachen wie Austauschläufe, Einsteckläufe und wenn Waffen zur Reparatur gehen, Waffenteile, die ja alle eine eigene ID haben, ersetzt werden. Also da wird immer wieder dran gearbeitet. Es wächst aber auch. Also diese Möglichkeiten der Meldeanlässe wird tatsächlich auch komplizierter. Ich hoffe, dass die beteiligten Behörden das im Auge behalten und aus dem eigentlich relativ guten Instrument NWR dann nicht am Schluss ein Monstrum erschaffen. Ja.
Eine Frage nochmal dazu. Das ist was, wo ich mich die letzten Jahre immer so ein ganz kleines bisschen drüber aufgeregt habe. Da geht es dann zwar am Ende des Tages dann um einen kleinen Betrag, den man dafür bezahlt, aber zum Beispiel, wenn man jetzt eine Waffe hat, die Wechselläufe hat, bei mir wurde auch immer noch der Schaft in das Ganze mit eingetragen und witzigerweise dann natürlich ohne Nummer, weil keine Seriennummer auf dem Ganzen mit drauf stand, mussten wir dann jedes Mal nochmal eine, hat dann einen Platz eingenommen in der WBK, nochmal einen Platz extra eingenommen im europäischen Feuerwaffenpass. Ja. Ich habe da immer nur Kopfschütteln gestanden und habe gesagt, das ist toll, dass ihr das eintragt ohne Nummer, weil es dann sowieso keiner nachweisen kann, ob es der ist. Vielleicht da einmal dein Statement zu.
Ja gut, wesentliche Waffenteile müssen natürlich erfasst werden, dass du sie hast. Wenn da keine Nummer draufsteht, dann ist eben der Eintrag bei der Nummer ohne Nummer.
Ja.
Aber es ist wahr, es gibt natürlich aufgrund der Vielzahl von technischen Lösungen, die es im Waffenbereich gibt, gibt es also die absonderlichsten Konstruktionen. Es kommt ja auch immer wieder was Neues dazu, zum Beispiel wo Steyr vor wenigen Jahren das Gewehr rausgebracht hat, wo eben das System und der Lauf aus einem Stück hergestellt sind.
Monoblock, ne?
Monoblock, genau. Ja. Und dafür wird tatsächlich dann im NWR eine eigene Kategorie erschaffen, weil es die vorher so eben nicht gab. Der Prozess ist noch nicht zu Ende. Es fehlt, wie du am Anfang gesagt hast, es fehlt natürlich die große Digitalisierung in den Behörden. Und den Schritt könnten wir tatsächlich nur gehen, wenn wir zu einer digitalen WBK kommen. Wie die jetzt auch immer ausschauen mag.
Ich wollte es gerade ansprechen. Ich habe gesagt, das Geilste wäre doch, wenn wir einfach eine Karte hätten, die ziehen wir durch, da steht alles drauf und fertig. Ja.
Richtig. Das sollte also das Ziel sein, fordern wir auch seit Jahren. Wir haben Zeichen aus der Politik, dass das in der nächsten Legislatur tatsächlich angegangen werden könnte. Ja, weil es ist natürlich ja unbedingt dann im Jahr 2025 mit diesen papierenen WBKs mit Vorder- und Rückseite durch die Gegend zu laufen. Da wäre das Kärtchen dann natürlich die bessere Variante. Aber wie du dir vorstellen kannst, in Deutschland müssen da natürlich viele Sachen definiert werden, bevor es mal zu so einem Schritt kommt. Es ist ja auch wichtig, dass der Polizeibeamte vor Ort zum Beispiel eine Möglichkeit dann hätte, diese Karte auszulesen bei der Verkehrskontrolle.
Natürlich. Also ich denke, da sind wir aber, das ist ja nicht die einzige Behörde, wo es so ein bisschen, ich sag mal, dran hapert, wo man was machen könnte. Ist ja, wenn wir das ganze Gesundheitssystem ansprechen, ist ja genau praktisch da das Gleiche. Aber davon mal abgesehen, Frank, eine Frage habe ich an dich. Ich bin das tatsächlich das erste Mal auf euch so richtig aufmerksam geworden mit einer Dokumentation von dem Thomas Tolix, wie er das Ganze da so ein bisschen gezeigt hat, Schusswaffen in Deutschland. Fand ich super interessant. Ich fand auch echt, dass es gut gemacht ist. Ich finde sowieso die Formate, die er macht, bin ich ein absoluter Befürworter. Ja. Wie war das für euch damals und was hat euch das gebracht?
Also es war tatsächlich mein allererstes Video, das ich jemals gemacht habe. Bin da ein bisschen von unserem lieben Geschäftsführer ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Dachte eigentlich nur, dass es rein um Schießen tatsächlich geht. Es war ja zweigeteilt, das Video mit mir auf dem Schießstand, mit unserem Schatzmeister in seiner Firma. Das Thema des Videos war, glaube ich, ein Tag als Waffenhändler,
ja.
Sowas tituliert. Und war für mich eine Erfahrung. Er hat ja dann ein ganzes Team mit dabei, eben im Ton und Kamera. Und haben ja dann alle möglichen Waffenarten durchgeschossen und das wurde ja immer wieder unterbrochen von Fragen, die zum Teil auch durchaus kritisch waren und das ist ja auch okay so zum Thema Waffenbesitz. Ich fand's gut. Das hat auch einen guten Impact gehabt, das Video, weil wir damit, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir alle Verbände in Zukunft im Auge haben sollten, wir müssen aus unserer eigenen Bubble raus.
Ja.
Also es ist halt eine überschaubare Community, die Waffenbesitzer ist, mal völlig ab davon, ob es Jäger oder Sportschützen sind, das ist
Wie viel Waffen haben wir in Deutschland?
Wie viel Waffen wir haben, kann ich dir nicht sagen, aber wir haben knapp 3 Millionen waffenrechtliche Erlaubnisse tatsächlich. Mhm. Das ist ein bisschen drunter. Davon sind es, ich glaube, 680.000 kleine Waffenscheine und irgendwas um die 800.
Kleiner Waffenschein, vielleicht kannst du da einmal drauf eingehen.
Der kleine Waffenschein ist die Berechtigung, eine Schreckschusswaffe, also im Fachbezeichnung SAS, aber im Prinzip, also man sagt Schreckschusswaffe dazu, eben zu führen. Ja? Also nicht nur zu besitzen, sondern zu führen. Und den kleinen Waffenschein kann eigentlich jeder beantragen, ohne dass er eine Sachkunde nachweisen müsste bei seiner Behörde. Durchläuft dann das gleiche Überprüfungsverfahren wie bei einem Jagdschein oder einer Sportschützen-WBK hinsichtlich der Zuverlässigkeit. Und im Anschluss darf er eben die Waffe führen. Wobei das jetzt durch das Sicherheitspaket auch wieder eingeschränkt ist.
Vielleicht könntest du mal einmal darauf eingehen. Ich finde es natürlich ein sehr, sehr politisches Thema, auch gerade international oder global gesehen, Thema Waffenbesitz. Wer darf in Deutschland eine Waffe besitzen, eine tatsächliche Schusswaffe?
Also, wenn wir um Feuerwaffen, Schusswaffen reden, dann sind es im Wesentlichen die zwei großen Gruppen, sind die Jäger und sind die Sportschützen. Ja.
Ja.
Und zum Jagdschein, glaube ich, muss ich auf dem Kanal
nichts gut
erläutern, der, wie man zum Jagdschein kommt, das dürfte bekannt sein. Beim Sportschützen ist es zwar vom Lernaufwand her nicht so umfangreich, bei Weiben nicht so umfangreich wie beim Jagdschein, aber dafür dauert es 12 Monate, bis du dich das erste Mal in deinem Schützenverein anmeldest und dann eben auch 12 Trainings nachweisen musst, also musst dann jedes Monat kommen. Schaffst du es nicht jedes Monat, dann musst du in dem Jahr 18 Termine nachweisen und du musst auch die Zuverlässigkeitsprüfung natürlich im Amt durchlaufen, die ja jetzt auch erweitert worden ist mit dem Sicherheitspaket. Du musst die korrekte Aufbewahrung der Waffen zu Hause nachweisen, genauso wie der Jäger mit den gleichen Anforderungen und du musst eine Sachkundeausbildung machen, die auch ein Wochenende dauert. Dreht sich um Waffentechnik, natürlich ums Waffengesetz, aber auch um die Themen Notwehr, Notstand, Nothilfe.
Da ist vielleicht eine ganz interessante Sache noch mal einmal für unsere Zuschauer. Der Podcast, ich glaube der letzte oder vorletzte war es mit Carsten Beckmann von Shooters Performance, der bietet genau das an, also mit Waffensachkunde, mit allem drum und dran. Ja. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr den mal gerne ansprechen. Was darf ich dann für eine, ich habe das durch einen Jagdschein, wir hatten das angefangen mit dem Sportschießen, ich habe zwei Kurzwaffen, natürlich zum Fangschusswaffe eingetragen. Ja, ja. Natürlich kann man ja auch mal mit denen auf den Schießstand gehen, ja. Aber was darf ich als Sportschütze dann nach den 12 Monaten für eine Waffe erwerben?
Also du kriegst im Prinzip am Anfang deiner Sportschützenkarriere bekommst du ein sogenanntes Grundbedürfnis zuerkannt. Das sind 2 Kurzwaffen und 3 halbautomatische Langwaffen. Das ist dein Grundbedürfnis. Wenn du darüber hinausgehen möchtest und sagst, ich will aber mehr haben, dann kannst du das. Aber du musst dein Bedürfnis dadurch nachweisen, dass du den Skisport aktiv ausübst. Das heißt, du musst dann auch an Wettkämpfen teilnehmen. Das kann erstmal der Vereinswettkampf sein, also auf Vereinsebene oder auf Bezirksebene. Aber je mehr Waffen du gerne möchtest, desto höher musst du in deiner Wettkampfintensität steigen. Das heißt, da ist dann auch schon mal eine deutsche Meisterschaft notwendig, um eben das Bedürfnis nachzuweisen.
Dass ich dann zum Beispiel statt 3 Flinten, 5 Flinten zum Beispiel zu Hause haben darf, oder?
Ja, also das Bedürfnissystem im deutschen Waffenrecht ist ein sehr komplexes. Das jetzt hier wirklich in aller Breite zu erläutern, würde zu weit führen. Aber ich gehe da gern nochmal, weil wir vorhin gesagt haben, wir sagen dazu immer gerne, du hast eine gewisse Wohnortlotterie. Also es kommt immer auf deine Waffenbehörde natürlich sowieso an. Die kann entgegenkommen, verständnisvoll, pragmatisch und praxisorientiert sein. Oder sie ist eben das Gegenteil. Soll es ja alles geben. Und es kommt aber auch ganz wesentlich auf das Bundesland an, in dem du wohnst. Die beiden Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben sich in den letzten Jahren durch mehrere Urteile von Oberverwaltungsgerichten oder Entscheidungen oder Richtlinien der Innenministerien hervorgetan, die Sache etwas strenger zu sehen. Und wenn wir sagen, ein Sportschütze hat zum Beispiel ein Grundkontingent, dann ist alles, was er über das Grundkontingent hat, ist das sogenannte Überkontingent. Und die Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen legen das Waffengesetz so aus, und das gibt das Waffengesetz auch her, dass eben du auch für die Waffen im Überkontingent 12-18 nachweisen musst. Das heißt, du musst mit jeder Waffe im Überkontingent 12-mal, also jedes Monat im Jahr, einen Schießtermin nachweisen. Schaffst du es nicht, weil du krank warst oder einen Monat im Urlaub warst, dann musst du eben 18 Termine abliefern.
Okay. Grundbedürfnis bedeutet aber Kaliber egal, oder?
Naja, also das macht sich natürlich immer an der Sportordnung deines jeweiligen skisportlichen Verbandes fest. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich möchte eine Pistole in 9 mm haben, sondern du musst schon immer angeben, welche Disziplin will ich damit schießen.
Okay. Ich glaube, das ist für alle für alle Jäger auch interessant, darüber zu sprechen. Es gibt viele, die natürlich auch Fragen zum Sportschießen. Deswegen, das ist ja was wir theoretisch gesehen auch bei uns im Jagdschein nicht durchnehmen. Deswegen war das ganz interessant, mal das anzusprechen.
Nee, es gibt da relativ hohe Schnittmenge zwischen Sportschützen und Jägern. Also es gibt sehr viele Menschen, die beides haben, die Sportschützen, WBK und den Jagdschein. Das ergänzt sich wechselweise. Also der eine ist übers Sportschießen zur Jagd gekommen, der andere hat beim der Ausübung vom jagdlichen Schießen, wenn er trainiert hat, festgestellt, dass es ja eigentlich schon Spaß macht und ist so zum Sportschießen gekommen. Also das ergänzt sich ganz gut, ja. Ist auch eins der Probleme, die wir so in den letzten, ich muss tatsächlich sagen, Jahrzehnten wirklich hatten. Wir haben so ein bisschen Beef zwischen Jäger und Sportschützen in Deutschland.
Warum?
Ja, also schwer zu erklären, es ist ein bisschen historisch bedingt, aber die Jäger sagen oft, oder viele Jäger sagen, wir haben ja quasi einen hoheitlichen Auftrag, sind quasi die besseren, die privilegierteren Waffenbesitzer, weil das, was ihr da im Sportschießenbereich macht, Löcher in Pappe schießen, ist ja nicht wirklich wichtig. Und die Sportschützen sagen oft, naja, das mag schon alles sein, aber mit euren Schießleistungen ist es halt nicht allzu weit her. Ich sag mal, wenn es zum Bereich Kurzwaffe kommt, mag das auch durchaus eine Berechtigung haben.
Ich will jetzt hier keinen beleidigen, aber ja, trifft zu.
Ja, das ist so. Es ist uns aber jetzt in der Vergangenheit tatsächlich gelungen, und das ist so ein bisschen das Positive aus dem vergangenen Jahr, wir haben jetzt Ende Dezember, da kann man ja auch mal zurückschauen, dass es zu einer Vereinigung zwischen den verschiedenen Verbänden kam. Also das ist ja, wir hatten ja einen in Anführungszeichen Gegner, das war in dem Fall unser Bundesinnenministerium, und ich glaube, man kann es da dann tatsächlich auch an der Leitung des des Ministeriums festmachen auf die Sachebene. Also die Fachebene war da sicherlich nicht so dran interessiert an den Regelungen, die wir jetzt sehen. Und die hat dazu geführt, dass sich die Verbände tatsächlich in einer gewissen Art und Weise zusammengefunden haben.
Fand ich total interessant. Das war, ich hatte ja im Vorfeld auch einmal gefragt, wie ist das mit den anderen Verbänden? Arbeitet ihr da zusammen? Aber ich glaube, du sprichst ja auch gerade auf die aktuellen Themen, sagen wir mal, mit Terrorismus in Deutschland und was das für Auswirkungen hatte. Vielleicht könntest du mal einmal darauf eingehen, was das tatsächlich am Ende des Tages für die legalen Waffenbesitzer bedeutet und ich kann jetzt einfach mal so auf gut Deutsch sagen, warum es so schwachsinnig ist. Das darf ich sagen.
Ja, du darfst es sagen, natürlich. Es ist eine sehr umfangreiche Frage. Also ich gehe nochmal kurz auf diese Verbändegeschichte ein. Wir haben ja das, ich glaube, in dem Gespräch mit dem DJV-Präsidenten habe ich das kurz thematisiert. Er ist natürlich, ist der DJV Teil des BZL, Bündnis Zivile Legalwaffen, ja. Was eine Nachfolge, die Nachfolge Organisation des Forum Waffenrechts ist, aus dem wir als VDB, wir waren da tatsächlich auch Gründungsmitglied, aber wir sind da im Januar 2024, ja, doch, sind wir da ausgeschlossen worden als Mitglied. Es hat nicht mehr so richtig funktioniert. Die anderen wollten uns nicht mehr haben in diesem Forum Waffenrecht, weil wir der Vorwurf war, wir würden unsere eigene Lobbyarbeit machen. Ja gut, wir sind halt auch kein Skisport oder Jagdverband, sondern wir vertreten eine Branche, ja. nämlich das Büchsenmacher Handwerk und den Waffenfachhandel. Und wir haben über die Jahre eben gesehen, dass unsere Interessen, also die Interessen des Handels in dem Forum Waffenrecht nicht so abgebildet wurden. Gut, Schnee von gestern. Da war dann so ein kurzer Bruch, aber mit dem neuen BZL, also dem Nachfolger, hat sich das dann alles vor dem Hintergrund der anstehenden Gesetzesverschärfung wieder etwas geglättet. Und wir haben dann auch zusammengearbeitet. Also das BZL hat ja diese Petition auf Open Petition gemacht, war ja auch mit 132.000 Unterschriften, wenn ich mich recht erinnere, sehr erfolgreich eigentlich. Wir haben für die Petition vom BZL Werbung gemacht und das BZL wiederum hat unseren Briefgenerator empfohlen, über den wir 270.000 Briefe nach Berlin geschickt haben an die Bundestagsabgeordneten.
Briefgenerator. Erklär mal einmal bitte, was das ist.
Okay. Der Briefgenerator ist mit das scharfste Schwert, das der VDB so im Interessenvertretungskasten hat. Der wird je nach Lage, in der Vergangenheit haben wir den auch schon mal genutzt, um lediglich drei Adressaten anzuschreiben. Das war damals die Bundesinnenministerin und die Berichterstatter zum Waffenrecht von SPD und Grünen, die Frau Wecke und den Herrn Emmerich. Diesmal haben wir es tatsächlich auf alle Bundestagsabgeordneten verteilt. Und da haben wir diesmal auch KI eingesetzt. Das heißt, du konntest angeben, was du bist, Angler, Jäger, Paintballer, was auch immer. Und die KI hat dir dann natürlich nach unseren Vorgaben einen Brief geschrieben und den konntest du dann entweder selbst ausdrucken, unterschreiben und absenden oder du konntest uns das Versenden übergeben. Dann haben wir das mit einem Postdienstleister gemacht und haben eben diese Briefe an die Abgeordneten geschickt.
270.000.
270.000 Briefe.
Okay, das ist eine gewaltige Nummer. Aber wenn ich jetzt mal vielleicht auf die Zahlen eingehen kann, es sind ja dann insgesamt knapp 400.000 gewesen, Petitionen und Briefe.
Ja, aber da gibt es Überschneidungen. Ne? Okay. Also ich glaube, es sind viele Leute dabei, die beides getan
okay.
haben.
Warum nicht mehr?
Das ist eine gute Frage. Ich finde es vor dem Hintergrund der vom Sicherheitspaket Betroffenen auch, hätte ich mir auch eine größere Beteiligung gewünscht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich will das nicht kleinreden, das war toller Erfolg, weil das sind die höchsten Zahlen ever. Das ist wirklich gut gelaufen, aber wenn man bedenkt, dass wir ja jetzt bei dem Sicherheitspaket, bei der Verschärfung des Waffenrechts jetzt zusätzlich zu den Besitzern von Waffen, also Jägern, Sportschützen, noch die ganzen Messerbesitzer mit dazu hatten eigentlich als Betroffene.
Ja.
Und wir sind ja da vom VDB auch eine Interessenallianz mit dem IVSH, Industrieverband Schneidwaren, eingegangen. Da sind die ganzen Messerhersteller aus Solingen drin und dem BSB, Besteckhändler. Hätte ich mir auch erhofft, dass mehr sich dran beteiligen. Warum das so ist,
Ich kann einmal ganz kurz sagen, ich habe vorgestern noch einen blöden Witz gemacht, da war ich auf dem Weihnachtsmarkt und da war tatsächlich ein Messerhändler da und ich habe gefragt, ist hier nicht eine messerfreie Zone? Da habe ich nur angelacht und hat gesagt, nee, ist alles gut. Ich finde das so, ich finde das tatsächlich, dass es doch wirklich jeden von uns stark betrifft. Deswegen vielleicht da auch nochmal den Appell, wenn dann nochmal sowas ist, dass da bitte auch jeder mitmacht. Wir werden das natürlich auch hier als Podcast dann auch da weiter vertreten. Ich habe das ja auch, als Daman Tamke da war, habe ich ja schon gesagt, okay, das ist auch was, was wir machen müssen. Deswegen da auch gerne für den VDB. Wir leiten das auch an alle unsere Zuhörer weiter und ich werde auch nochmal appellieren, dass es wirklich gemacht wird, weil am Ende des Tages schränkt es uns ein. Und man muss ja auch sagen, hat es was gebracht am Ende des Tages, das Ganze, die Petition und der Briefgenerator?
Ja, das ist auch eine Erkenntnis aus dem Jahr 2024. Leider nicht den gewünschten Erfolg. Ich würde das aber jetzt in dem Fall nicht generell so sehen, dass man sagt, die Interessenvertretung, die ja ein wesentlicher Teil auch unseres Verbandes ist, oder die Aktionen, die wir machen, bringen nichts. Das ist wirklich zu kurz gesprungen. Man muss die besondere Situation sehen, in der wir jetzt waren. Also wirklich jetzt bei diesem Sicherheitspaket, ich kann die Anführungszeichen leider nicht sprechen, aber ich würde sie immer gern dazu, denkt es euch dazu, weil es ist natürlich es bringt nicht mehr Sicherheit. Aber wenn du nochmal kurz zurückspringst, wie ist es zu dem Sicherheitspaket gekommen? Es fing an im Mai mit der Bundesratsinitiative von Niedersachsen, wo der komplette Bundesrat bis auf Bayern, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz zugestimmt hat. Das kam als Initiative in den Bundestag. Das war, glaube ich, am 28. Mai. Am 31. Mai war dieses Attentat auf dem Islamkritiker in Mannheim, wo tragischerweise der Polizist zu Tode kam, einige Tage später.
Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ja.
Dann hatten wir diese Diskussion, auch daran kannst du dich bestimmt erinnern, mit 4 und 6 Zentimetern, unsäglich. Ja. Ging durch die ganze Presse. Gut, das ist dann verschwunden und dann kam eben Solingen, dieser Terrorakt im Rahmen des Stadtfestes in Solingen. Und der hat natürlich bei der Politik den altbekannten Reflex geweckt. Es ist etwas passiert, wir müssen etwas tun, wir verschärfen ein Gesetz. Uns ist allen klar, dass durch diese Maßnahmen in dem Sicherheitspaket, insbesondere jetzt die Messer betreffend, natürlich kein Gewinn an Sicherheit erzielt wird, weil jemand, der bereit ist, einen Mord zu begehen, sich von diesem Sicherheitsgesetz sicherlich nicht beeindrucken muss. Die Konsequenzen erleben jetzt wahrscheinlich viele auf Weihnachtsmärkten, wenn sie durch eine neu eingerichtete Waffenverbotszone laufen und eventuell kontrolliert werden, ja.
Ich kann jetzt einfach meine politische Meinung mal dazu sagen, die hat ja natürlich nichts mit dir zu tun. Ich fände es besser, wenn die Personalausweise und alles kontrolliert wird, ob das, weil es war ja auch ein ganz kleines politisches beziehungsweise behördliches Versagen, muss man ja auch einfach ehrlich sagen, gerade zu der Person da in Solingen, aber das nochmal da, das mal nochmal davon abgesehen. Ich finde es, wie du das gerade schon sagst, das hält jemanden, der einen Mord oder beziehungsweise einen Terrorakt begehen möchte, hält das nicht davon ab, ob 6 oder 4 oder 10 Zentimeter sind, sondern der bringt die Machete mit oder bringt das große Küchenmesser, was er sich vorher beim Kaufland gekauft hat, mit. Und insofern ist das meiner Meinung nach ein Überthema.
Das Problem an dem Sicherheitspaket ist halt, dass das Alltagsverhalten kriminalisiert wird. Wie viele Leute kenne ich aus unserem Bekanntenbereich, die seit Jahrzehnten ein Taschenmesser in der Hosentasche haben?
Ja.
Völlig problemlos aus den unterschiedlichsten Gründen, die jetzt potenziell Gefahr laufen, wenn sie in eine Kontrolle kommen. Es sind ja nicht nur die Waffenverbotszonen, es ist ja auch der Personenfernverkehr, es ist auch der Personennahverkehr und so weiter. Vor kurzem hat jetzt erst die Bundespolizei für die Bahnhöfe in Hannover, Hamburg und Bremen eine Allgemeinverfügung erlassen. Also du kommst da ganz schnell in Probleme. Bei jemand, der keine waffenrechtliche Erlaubnis hat, ist es dann eine Ordnungswidrigkeit. Okay, ärgerlich genug, aber für Menschen mit der waffenrechtlichen Erlaubnis kann das halt bedeuten, dass diese dann weg ist und damit alle Waffen, damit dein Jagdschein, dein Jagdrevier und alles andere. Und das sind schon wirklich ernsthafte Folgen, wo man sich, also ich stecke mir kein Taschenmesser mehr ein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ganze Thema, mich regt es auf dem einen Weg total auf. Vielleicht laufe ich da jetzt auch wortwörtlich in das offene Messer rein. Aber ich finde natürlich auch, dass man sich da tatsächlich auch die Möglichkeit nimmt, sich im Ernstfall, falls sowas auf dem Weihnachtsmarkt ist, tatsächlich zu verteidigen. Ob man das jetzt mit einem Messer tun will oder wie, ist natürlich ein anderes Thema. Ich weiß, du kannst da jetzt auch nicht so direkt gerne, dann.
Kann ich aus, aber das betrifft jetzt auch nur mich persönlich. Ich will da niemand zu nahe treten. Ich würde mich niemals mit einem Messer verteidigen. Schlicht und einfach, weil ich es nicht kann. Ich bin nicht geübt im Messerkampf.
Ja.
Die Gefahr, sich selbst zu verletzen, ist wahrscheinlich.
Das stimmt. Oder dass einem das Messer entwendet wird.
Ich halte das Messer, wenn man es nicht wirklich kann, tatsächlich für als Selbstverteidigungswaffe für wenig geeignet. Also da ist im Zweifelsfall jeder Stuhl, Schirmständer oder irgendwas anderes, was rumsteht.
Mir ging es einfach nur ums Prinzip, dass da eingegriffen wird.
Mir geht's beim Taschenmesser auch tatsächlich nicht um, dass ich jetzt das Messer zur Verteidigung mit mir trage, sondern gerade wenn du Gewerbe hast, dann ist es halt einfach eine liebgewordene Gewohnheit, dass man nur an die Hose langen muss und ein Messer zum Aufschneiden von Briefen, Paketen, irgendwelchen Zurrbändern hat. Es ist halt einfach wahnsinnig praktisch.
Ich wollte es gerade sagen, unser Kameramann hat auch eine kleine Klinge immer bei sich, ein Schweizer Taschenmesser, ja. Der, wie wenn wir jedes Mal, wenn wir hier ein Paket aufmachen müssen, ja. Wird es gezückt. Aber natürlich ist das auch irgendwann noch ein Problem.
Das kann zu einem Problem werden. Es ist ein ganz, ganz schlecht gemachtes Gesetz, auch wirklich handwerklich schlecht gemacht. Und ich weiß nicht, hast du dir die Expertenanhörung im Innenausschuss des Bundestages angesehen? Okay, es gab, dieses Gesetz entstand unter maximalem Druck. Ich glaube, die Vorstellung war am 28.08. und wir hatten Gesetzeskraft am 31.10. Also dieses Land kann Gesetze sehr schnell machen, wenn es denn möchte. Das ist ein gutes Beispiel. Und dieses Gesetz wurde gemacht mit einem, man muss sagen, Trick, um die Beteiligung des Bundesrates zum Umgehen. Dann hat man schon mal einen Loop raus.
Ja.
Die Verbändebeteiligung hat man auch gestrichen und hat sich also nur die Expertenanhörung im Innenausschuss, die hat es tatsächlich gegeben, wenn man sich die anschaut, die steht auch in der Mediathek noch zur Verfügung, dann haben eigentlich alle Experten in dieser Anhörung gesagt, macht es nicht, lasst es bleiben, es bringt nichts, es funktioniert so, wie ihr es da denkt, nicht. Hat niemand interessiert und ich benutze das Wort ungern, aber dieses Gesetz ist leider ideologiegetrieben. Man muss das ganz klar so sagen. Und es wurde dann über die Bundesländer, die ja für die Umsetzung des Waffenrecht ist Bundesrecht, Umsetzung ist dann die Aufgabe der Länder, es wurde über die Bundesländer ausgekippt. Und die Bundesländer haben das Gesetz dann mit einem Tag Vorlauf, Gesetzeskraft war ja am nächsten Tag, zur Umsetzung bekommen. Und das führt dazu, dass wir in weiten Teilen von Deutschland seit mehreren Wochen keine waffenrechtlichen Genehmigungen mehr erteilt bekommen. Also in dem Zusammenhang, weil du ja sehr viele Jäger als Zuhörer hast, ich empfehle jedem, beantragt die Verlängerung eures Jagdscheins dieses Jahr sehr zeitig. Je nachdem, wann eure Behörde das Fenster aufmacht zur Beantragung, ich würde es dann auch tun. Denn aufgrund der neuen Abfrageverpflichtungen für andere Behörden, die zum Teil noch nicht stehen, bundeslandabhängig wieder mal, kann es sein, dass es sehr lang dauert. Und du hast dann zum 31.03. keinen gültigen Jagdschein mehr.
Und dann auch keinen Grund mehr, eine Waffe zu besitzen damit.
Und dein Revier dürfte auch problematisch werden, soweit ich das von.
Gott sei Dank habe ich dieses Jahr verlängern müssen. Also insofern, ich habe noch 2 Jahre.
Okay, gut. Also, aber es ist.
Aber an alle nochmal von Frank der Appell.
Ja,
macht so schnell wie möglich.
Macht's rechtzeitig, weil es kann tatsächlich zu erheblichen Verzögerungen kommen. Auch eine Folge dieses Gesetzes, ja.
Aber vielleicht könntest du doch mal sagen, was wir als Jägerschaft oder beziehungsweise auch als Sportschützen tun können, damit sowas vielleicht beim nächsten Mal, damit es eine größere Beteiligung hat, gerade bei der Petition oder bei eurem Briefgenerator oder beziehungsweise auch, damit so ein Gesetzesentwurf, ich sage jetzt mal einfach mal auf gut Deutsch, vernichtet wird. Was kann man da mehr tun oder was können wir tun?
Also, wichtig ist es, wir haben einige Verbände in Deutschland, die bei Weitem nicht so aktiv sind, wie sie aktiv sein könnten. Das richtet sich jetzt in erster Linie mal an die Sportschützen. Wenn ich da an den DSB denke, einer der größten, wenn nicht der größte deutsche Sportverband mit 1,3 Millionen Mitgliedern, das ist schon eine Hausnummer. Da wäre es für die Mitglieder einfach wichtig, dass sie zu ihren Vereinsvorständen, Bezirksvorständen, Landesvorständen gehen und sagen, hier ändert sich was am Waffenrecht, ich will das nicht, du bist mein Verband, tu was. Also mobilisieren, insbesondere in den Schützenvereinen, in den Hegeringen.
Warum wird das nicht gemacht?
Das musst du die jeweiligen Verbände fragen. Vielleicht eine Möglichkeit für eine weitere.
Super interessantes Thema. Wenn ihr jemanden habt, den wir da interviewen sollen, ja, ja. Schreibt es mal bitte rein.
Ja, gute Idee. In den Hegeringen wirklich Kameraden drauf ansprechen und sich von diesen üblichen Killerphrasen, die dann als Antwort kommen, das können die doch nicht machen, das wird schon nicht so schlimm kommen, mir passiert doch nichts, ich habe ja schon alles, was ich brauche. Das sind so diese Litanei, die da oft heruntergebetet wird als Entschuldigung, dass man inaktiv bleibt. Das muss man aufbrechen. Ja, da ist jeder gefragt, eben in sein Umfeld zu mobilisieren. Und ganz klar kann natürlich auch jeder seinem Bundestagsabgeordneten aus seinem Wahlkreis ganz persönlich, also die Bundestagsabgeordneten freuen sich ja immer auf Post aus ihrem Wahlkreis, das sind ja die Leute, die ihnen auch die Stimme geben, sich an den wenden und sagen, ihr plant da ein Gesetz oder wie stehst du denn zu dem Gesetz, ist aus den und den Gründen für mich nicht okay. Gleiches gilt für die Landesebene. Ja? Also ich kann mich auch an mein jeweiliges Innenministerium wenden. Das heißt, wir brauchen da mehr Aktivität. Wenn alle mitmachen würden, die vom Waffengesetz betroffen sind, dann hätten wir schon eine starke Stimme. Aber leider verlassen sich da viele, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Sache unserer Zeit, dass man sich immer darauf verlässt, dass irgendjemand anderer was für einen tut, ohne selber was zu tun.
Wir hatten ja auch das gleiche Problem dieses Jahr mit Trophäenimporte, zum Beispiel jetzt bei der Jagd. Das war ja auch was. Ich glaube, das haben viele auch gar nicht so direkt mitbekommen, was da im Hintergrund gemacht wurde, jetzt gerade auch was CEC angeht. Aber da war auch, wird schon nicht passieren. Und am Ende des Tages, finde ich, hat da jeder eine Stimme, gerade auch wenn man so ein Thema hat, dass man da auch was zu sagt. Und natürlich wir auch als Medium hier mit dem Podcast. Ich würde mal sagen, ist es auch wichtig, dass wir da Öffentlichkeitsarbeit machen. Deswegen haben wir euch ja auch eingeladen oder beziehungsweise dich eingeladen, um das Ganze zu besprechen. Frank, was habt ihr noch dieses Jahr gemacht, sagen wir mal, was wir besprechen sollten oder vielleicht auch, wo geht's 2025 hin? Und da können wir gleich nochmal vielleicht über die Messen sprechen, weil das ja auch ein Überschneidungspunkt ist, den wir haben.
Ja, also wie gesagt, es war unser Jubiläumsjahr und es war tatsächlich bestimmt von dem Kampf gegen dieses Sicherheitspaket und die Nachwehen, sage ich mal, in Anführungszeichen, ist nicht der richtige Begriff. Also wir haben 2023 hatten wir Kampagne, die nannte sich Next Generation Operation Reset, die als Kernforderung eine komplette Neufassung des Waffenrechts hat. Und die vermitteln wir in der Politik, in Berlin, in den Ländern ständig. Das ist also so quasi Dauerauftrag. Der wird auch ununterbrochen wahrgenommen von uns und den Mitarbeitern. Und dann war es eben der Kampf gegen das Sicherheitspaket. Jetzt stellen wir uns für 2025 natürlich auf eine neue Bundesregierung ein. Also ich glaube, wir dürften jetzt von der Zeit her ungefähr so sein, dass im Moment gerade im Bundestag die Vertrauensfrage entschieden wird. Das heißt, am 23. Februar wird dann wahrscheinlich gewählt.
Ich wollte gerade sagen, hoffentlich stellen wir uns auf eine neue Bundesregierung ein.
Und wir rechnen damit, dass wir ungefähr 50%, Bundestag wird ja deutlich kleiner aufgrund der Wahlrechtsreform, aber wir rechnen mit ungefähr 50% neuen Abgeordneten.
Ja.
Das heißt, da kommt wahnsinnig viel Arbeit auf uns zu. Ich weiß nicht, ob die Berichterstatter zum Waffenrecht in den Parteien wechseln. Die müssen natürlich abgeholt werden, die Mitglieder des Innenausschusses. Und da werden wir sehr oft in Berlin sein, sehr viele Treffen machen, uns vorstellen, aufklären und versuchen, etwas Sachverstand und Argumente aus der Praxis zu vermitteln. Das Gleiche wollen wir und müssen wir in den Ländern tun tatsächlich. Da auch da ist Bedarf und wir haben ja auch eine neue Kommission in Brüssel und ein neues Europaparlament und auch da sind wir tätig. Also die Arbeit geht uns nicht aus im kommenden Jahr.
Thema Messe. Wir haben ja da zweimal eine Überschneidung. Das ist auch tatsächlich was, worauf ich sowieso nochmal drauf eingehen wollte, auf die IWA. Aber wir sehen uns ja, glaube ich, als erstes auf der Jagd und Hund. Was macht ihr da?
alle unsere Messeauftritte dienen im Prinzip dazu, dass wir als Ansprechperson quasi vor Ort sind. Wir haben ja neben unseren 1750 ordentlichen Mitgliedern des Handels mittlerweile auch über 20.000 Fördermitgliedern. Da kommen wir vielleicht zum Schluss mal kurz drauf. Und für die sind wir natürlich Ansprechpartner. Ja. Ich war jetzt vor 3 Monaten in Grünau auf den Jagd- und Schützentagen. Ja. Da war natürlich das Gesetz das ganz heiße Topic und musste mir vieles anhören. Die Leute waren übellaunig und wollten sicherlich auch ein bisschen in Frust loswerden, wollten aber tatsächlich auch den ein oder anderen Paragraphen, was kommt da auf mich zu, besprechen. Wir stehen da für Fragen zur Verfügung und ist immer wieder interessant, was man auch erfährt, wie in einzelnen Waffenbehörden manche Dinge gehandhabt werden.
Was ich ja super interessant fand, wir waren dieses Jahr ja auch auf der IWA unterwegs. Ich habe mir da auch bei euch auf dem Stand mehrere Vorträge angehört. Aber man muss ja auch sagen, dass bei euch auf dem Stand reges Treiben bei der IWA war wahrscheinlich der Stand, wo auch am meisten los war. Ich hatte da auch viel Spaß. Ich habe mich da mit allen von euren Leuten auch drüber unterhalten und habe mir eure ganzen Quietscheentchen, ich muss es nochmal sagen, weil ich es einfach cool finde.
Alles gut.
Die ganzen Quietscheentchen alle reingezogen und habe geguckt, dass wir noch die schwarze Ninja-Ente dann auch abbekommen. Ja. Fand ich
ist
mir super.
Ist das SWAT?
Das SWAT, okay, SWAT-Ente. Ja. Die sah auch einfach cool aus. Aber ich finde das, wie ihr das auf der Messe gemacht habt und wie das auch auf der Messe bei euch abläuft, finde ich einfach cool, muss ich sagen.
Bedanke ich mich ganz herzlich für das Lob, freut mich. Die IWA ist natürlich unsere Leitmesse, ja. Das ist unsere, wir sind ja auch ideeller Träger der IWA zusammen mit dem JSM, mit dem Herstellerverband. Und es ist natürlich der Anlaufpunkt, wo wir einmal im Jahr viele unserer ordentlichen Mitglieder, also der Betriebe dann auch tatsächlich sehen, uns mit denen unterhalten können, die mit Anliegen, Fragen zu uns kommen, stehen da auch mit einem vollen Team zur Verfügung und es ist eine wirklich gute Veranstaltung. Ich finde auch diese IWA Stage, die du angesprochen hast, mit den Fachvorträgen, ich finde die wirklich gut. Es ist halt nur so, das ist eine große Messe und wenn ich ein, zwei wirklich interessante Fachvorträge, wenn ich denen lauschen will und ich will gleichzeitig noch die Messe anschauen, dann ist es mit einem Tag fast nicht getan.
Also ich habe, wie du das gerade schon sagtest, mit der Stage, ich fand's wirklich gut, mir die Vorträge anzuhören. Deswegen da auch nochmal, wir haben ja bei der Jagd und Hund haben wir auch einen eigenen Stand, würde ich dich auch gerne einladen, dass wir da nochmal über Sachen sprechen. Vor allen Dingen können dort die Zuschauer dann auch tatsächlich nochmal Fragen stellen. Insofern könnte das, glaube ich, auch ganz interessant sein. Ja. Dort hat man die Möglichkeit, auch über Instagram vorher Fragen zu stellen, die ich dann an dich natürlich weiterleiten kann und auch live aus dem Publikum, dass da nochmal Fragen gestellt werden. Ja. Deswegen da auch nochmal eine herzliche Einladung von uns. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Das erste, vielleicht ist das jetzt eine kontroverse Frage, aber ist es ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Büchsenmacher, wo ich hingehe, VDB-Mitglied ist?
Du meinst jetzt für die Art seiner Arbeit?
Nicht für die Art seiner Arbeit, sondern zum Beispiel für die Unterstützung für das, was ihr macht.
Hundertprozentig. Absolut. Also wenn du den VDB-Aufkleber an der Tür siehst oder er ist VDB-Mitglieder, im Optimalfall hat er auf seinem Tresen dann auch noch so einen Aufsteller mit Mitgliedsanträgen für den als Fördermitglied, also mit dem Fight for Right-Logo stehen, dann engagiert er sich für ein nachvollziehbares, faires Waffenrecht. Den sollte man auf jeden Fall unterstützen, ja.
Thema Fördermitglied, das war die zweite Frage. Vielleicht könntest du da nochmal drauf eingehen.
Also wir bieten eine Fördermitgliedschaft an, die kostet 36 Euro im Jahr, 3 Euro im Monat, ist also sehr übersichtlich und die ermöglicht uns eben unsere Arbeit zu tun, weil der ganze Bereich Interessenvertretung, jetzt auch der Bereich der rechtlichen Geschichten mit dem Anwalten, wir haben jetzt ein Anwaltsteam mit 3 Anwälten, die sich eben mit Klagen, Verfassungsbeschwerden und so weiter beschäftigen, verschlingt natürlich Unsummen an Geld. Und wir sind da auch darauf angewiesen, dass uns die Community eben mit als Fördermitglied unterstützt.
Also wenn ihr das Ganze gut findet, wie wird man Fördermitglied?
Einfach auf unsere Homepage gehen. Am liebsten ist uns tatsächlich ein Online-Antrag, weil wir den leichter weiterverarbeiten können. Aber man kann auch diese Postkärtchen, die es auf allen Messen gibt, ausfüllen. Es funktioniert genauso.
Frank, vielen, vielen Dank, dass du die Reise heute auf dich genommen hast und zu uns gekommen bist. Wie gerade schon gesagt, ich würde sagen, wir führen das Ganze auf der Jagd und Hund 2025 fort. Ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber müsste jetzt, ich glaube, die Jagd und Hund ist sowieso schon in knapp 4 Wochen, 5 Wochen.
Fängt, glaube ich, am 26. Januar an.
Also ist bald, ja. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir das Ganze da nochmal vertiefen könnten und vielleicht dann auch nochmal auf das Thema, gerade was Jäger angeht, dann da vielleicht nochmal drauf einzugehen. Vielleicht gibt es dann da auch ein paar interessante Fragen dazu. Aber erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst und an alle, wenn ihr das Ganze gut findet, was der VDB macht, werdet Fördermitglied, geht auf die Internetseite.
Jo. Danke. Ich bedanke mich für die Einladung und ich wünsche allen Hörern und denen unter den Hörern, die Fördermitglied sind oder Mitglied sind natürlich ganz besonders, noch eine schöne Adventszeit und ein friedliches Weihnachtsfest.
Vielen, vielen Dank.